Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich nach sehr, sehr langer Planung endlich Sebastian Heitzmann vors Mikro bekommen. Und mit ihm werde ich heute über das Thema Design Teams, Hiring und Freelancer sprechen und auch darüber, wie sich das im Kontext der UX- und Designstrategie einordnen lässt. Eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen, dementsprechend auch euch. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Sebastian. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Genau, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, worum es heute geht. Also Thema Design Teams, beziehungsweise wie man sich so ein Design Team aufbaut. Was ich nicht gesagt habe, wer du bist, woher du kommst, das würde ich nämlich einfach dir überlassen, damit die Leute auch wissen, wem sie gerade zuhören.
Sehr gut. Hi Samuel, mein Name ist Sebastian. Ich bin 2016 Teil der Deutschen Bank geworden und verantworte dort seitdem im deutschen Privatkundenumfeld den Bereich digitales Produktdesign, / UX UI, zusammen mit meinem Team. Und genau, befinden uns da hauptsächlich im Spannungsfeld Mobile- und Online-Banking für verschiedene Brands der Deutschen Bank. Das ist ja nicht nur die Deutsche Bank, sondern wir haben zum Beispiel auch die Norris Bank als ein Brand, die Postbank als ein Brand, aber auch Applikationen für unsere internen Kollegen, zum Beispiel in der Filiale, in der Beratung, ja, genau, interne okay. Tools.
Also ist quasi bei euch so alles, was User Experience Focused Produkte sind, beziehungsweise vor allem auch im digitalen Bereich, geht quasi so ein bisschen durch eure Abteilung sozusagen.
Genau.
Durch
euer Department. Genau. Also man muss wissen, dass die Bank halt groß ist. Also Es gibt halt Firmenkunden, Privatkunden, Investmentbanking, Vermögensberatung etc. Und Wir sind weltweit tätig und ich bin im Privatkundenumfeld Deutschland tätig. Private Bank Germany, das ist mein Bereich, genau.
Genau. Und du, was man nicht vergessen darf, du hast da so ein bisschen so die Verantwortung für die für dieses Department.
Genau, ich verantworte die Themen digitales Produktdesign dort.
Genau. Wie viele Leute seid ihr bei euch?
Da glaube ich, machen wir gleich so ein bisschen die Schere in, wie setzt sich so unser Team zusammen. Also insgesamt, ich habe vorhin mal nachgezählt, für die Aufgaben, die im Moment in unseren Bereich fallen, sind wir 18, demnächst 20. Mhm. Und genau, das ist so im Moment die Zahl.
Okay.
Und ich hoffe, es wird immer mehr.
Das ist immer, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja momentan auch ein nach wie vor ein heißes Thema. Dieses ganze Thema UX-Design beziehungsweise halt dann ganz generell so Digital Product Design. Würdest du sagen, weil es ist mir gerade so spontan eingefallen, würdest du sagen, es ist ein überdurchschnittlich kleines oder großes Team oder wie kann man da überhaupt irgendwie eine Einordnung treffen?
Also ich glaube, man kann eine Einordnung treffen, wenn man in Relation setzt, was für Themen auf der Roadmap stehen. Und da muss man halt einfach einen Schritt zurückgehen und so ein bisschen das größere Bild anschauen. Was gibt's für Strategien gerade in der Bank? Was für Produkte werden gebaut? Was für Need haben gewisse Kunden draußen oder auch unsere Kollegen? Und je nachdem, was da halt letztendlich in dem strategischen Backlog für Themen sind, muss man halt gucken, wie skaliere ich mein Design-Team auf gut Deutsch, wie viel Arbeit habe ich und wie viele Leute brauche ich, dass sie das gestemmt bekommen. Und das hat mal gute Zeiten, mal schlechte Zeiten. Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, glaube ich, was auch viele andere Kollegen in unserem Umfeld haben. Alles muss irgendwie budgetiert werden, auch wenn du ein internes Produkt baust. Und du musst halt schauen, wo kriege ich die Leute her für die Arbeit, beziehungsweise dann ist auf einmal Arbeit da, habe ich dann die Leute an der Hand. Du musst es halt immer alles balancen und im Moment, glaube ich, sind wir recht gut aufgestellt. Aber man weiß ja, dass auch viel auf der Roadmap ist und generell, glaube ich, ist das Thema Design bei uns strategisch noch, glaube ich, ausbaufähiger, um das so auszudrücken. Ja, ich glaube, auf das Thema Designstrategie kommen wir noch. Also man muss halt unterscheiden zwischen UX-Design oder Design an sich ist irgendwie ein Part der Produktentwicklung versus Design oder Technologie ist ein Business Enabler und der Business Value of Design, der ja in letzter Zeit auch mehr und mehr die Runde macht, also dass man halt auch im Management den strategischen Part von Design sieht.
Das dann auch verankert. Ja, das war tatsächlich, ich will da jetzt gar noch nicht so tief einsteigen. Es war ja auch letzte Folge so ein bisschen auch das Thema, wo es darum ging, okay, was ist das eigentlich dann auch User Experience Strategie beziehungsweise dann auch Design Strategie, was ist das eigentlich und was ist deren Aufgabe? Kommen wir aber dann gleich noch dazu, weil ich finde das schon mal ein wichtiger Punkt halt drin, dass sich eigentlich, sage ich mal, dieses ganze Thema Teamgröße, wie man es dann auch aufbaut etc., worum es ja heute gehen soll, ist ja an sich nicht abhängig von dem, wie groß das Unternehmen ist, weil ich glaube, das ist schon mal so ein bisschen so ein Trugschluss, sondern eigentlich, wo ist eigentlich der Fokus, was wollen wir eigentlich machen? So, weißt du, was, wie du schon gesagt hast, was steht auf der Roadmap?
Ja, und also ich meine, selbst wenn man irgendwie 10 Produkte auf der Roadmap hätte, jetzt mal hypothetisch, und die Produkte sind alle relativ klein, dann kommt es halt auf das Projekt-Setup oder ich will nicht von Projekten sprechen, sondern auf das Produkt oder das Entwicklungs-Setup an. Habe ich ein Team darauf arbeiten und dann kommen wir schon zum nächsten Thema, also Arbeitsmodelle. Arbeite ich agil? Arbeite ich Wasserfall? Da unterscheiden sich die Ansätze halt, wie implementiere ich Design in den Produktentwicklungszyklus überhaupt? Mit welcher Methodik? Wenn ich agil arbeite, zum Beispiel wie wir voll agil, cross-funktionale Teams. Das heißt, in einem Scrum-Team oder in einem agilen Team habe ich alle Professionen vertreten. Frontend-Entwicklung, Product Owner, Business-Analyse, Backend und halt auch Design. Wie stelle ich sicher, dass man, oder habe ich dann immer noch ein Design-Team ausgelagert, quasi was Konzeption, Vertestung, Validierung von Annahmen vorher macht, dann kommt man ganz schnell in den Gedanken, komme ich vielleicht in ein Micro-Waterfalling, bin ich wirklich noch agil, wenn ich vorkonzeptioniere, alles mit meinem PO schon besprochen habe und dann sage ich so, jetzt gebe ich das an die Entwicklungsteams und die implementieren das dann. Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, wie schneide ich meine Teams und wie implementiere ich die Designprofession da rein in dieses Setup.
Ja. Heißt quasi, es stehen ja auch, sag ich mal, so einige Punkte an. Also ich meine jetzt, bevor man jemanden wirklich, sag ich mal, mit neu ins Team reinholt oder wenn das Design-Team wächst, bei großen Unternehmen ist es ja meistens schon so, dass das Setup relativ fest ist. Ich würde es nicht sagen starr, weil es ist natürlich immer veränderlich, aber wenn man es jetzt mal vergleicht mit vielleicht einem neu gegründeten Design-Team, mit einem neu gegründeten Unternehmen vielleicht sogar, einem Startup, wo ja einfach sehr viel mehr Flexibilität und Unsicherheit da ist. Was würdest du sagen, sind so die wichtigen Punkte? Wir haben vorhin schon mal kurz Strategie auch angerissen, die eigentlich passieren müssen oder die eigentlich stehen müssen, bevor ich überhaupt sagen kann, okay, jetzt kann ich entscheiden, wen ich mit reinhole und oder wie viele.
Also wenn, ich glaube, der Vergleich einem Startup zu einem Konzern ist schwierig, weil ein Startup meistens sich darauf fokussiert, ein Produkt zu bauen. Das wäre dann eher gleichzusetzen mit, ich bin im Konzern und wir bauen eines von vielen Produkten in diesem Konzern. Kriegt dieses spezielle Produkt ein eigenes Designteam oder habe ich ein übergeordnetes Designteam, was quasi eine Heimat hat und von dort aus sende ich Satelliten oder halt Leute aus dieser Foundation rein in die Teams und in die Produkte. Wenn ich von Null anfange und wir können so ein bisschen mal zurückgehen, wie Design früher in der Deutschen Bank aufgesetzt war. Ich glaube, da geht es vielen Konzernen so, dass man halt seine Vertragsagenturen hat, seine Vertragspartner und jedes Produkt oder jeder Bereich hat immer so seinen eigenen Kram gemacht, auf gut Deutsch. Und was aber oft zur Folge hat, und das ist jetzt nicht auf die Deutsche Bank zumindest, sondern ich glaube, dieses Problem kennt eigentlich fast jeder deutsche Konzern oder viele Firmen, die halt etwas größer sind, dann geht halt ganz schnell Stringenz verloren. Man sieht, dass Produkte vielleicht noch irgendwie aussehen, wie sie sind beheimatet in dem Konzern, aber sie sind nicht aus einer Hand. Also das Thema Designsystem, Corporate Identity, Corporate Design, dass das halt alles irgendwie ja ganzheitlich erscheint. Wenn man wirklich von Null auf anfängt, ja, hat man halt die Problem oder die Kernfrage, was brauche ich denn eigentlich als allererstes? Und diese Frage muss ja erstmal jemand beantworten. In der Vergangenheit ist das, glaube ich, so gewesen in vielen Konzernen oder in vielen Läden, dass man halt einen Projektmanager hat, und da ist auch schon der Unterschied zu Projekt und Produkten, aber normalerweise sagt man, okay, wir bauen, oder so war das, wir bauen jetzt irgendwas und wir holen uns jetzt Agentur XY dazu, die entwerfen uns ein Konzept, wir sagen denen ungefähr, was wir wollen, und sie machen uns ein schönes Design, dann drehen wir mit denen 5 Runden und dann geben wir das in die Entwicklung. Das heißt, das war komplett entkoppelt eigentlich vom Produkt, von der Produktentwicklung selbst. Und wenn man sich dann vielleicht entscheidet, weil man verstanden hat, okay, wir möchten uns A, nicht mehr in so eine große Abhängigkeit bewegen. B, wir sollten mal langsam anfangen, bei uns im Laden Wissen zu halten. Das heißt, eigenes Wissen aufbauen. Weiß nicht, vielleicht haben wir nächstes Jahr nicht mehr so viel Budget oder die Agentur ist zu teuer geworden oder wir wechseln, wir waren unzufrieden. Das heißt, das Unternehmen verliert ja jedes Mal das Wissen. Oder man begibt sich halt in eine große Abhängigkeit zu einem gewissen oder zu bestimmten Dienstleistern. Wenn man dann halt die Entscheidung getroffen hat, hey, lass uns doch mal anfangen. Wir haben die Signifikanz erkannt, Design ist wichtig. Wir möchten draußen am Markt auch erkannt werden als jemand, der da Wert drauf legt, weil viele Wettbewerber, viele Startups laufen uns da den Rang ab. Wir möchten da irgendwie mithalten können. Wir sollten uns vielleicht mal drum kümmern, uns was Eigenes aufzusetzen. Da muss man sich überlegen. Als allererstes braucht man einen Entscheidungsträger. Also man sollte das Wissen, und das zieht sich eigentlich durch ein komplettes Konzept durch, Entscheidungen sollten dort getroffen werden, wo es Wissen ist. Das heißt, man wäre eigentlich mal ganz gut beraten, einen erfahrenen Designer sich einzustellen, der aussagefähig ist zu gewissen Themen. Das heißt, es sollte jemand sein, der sich im Bereich User Experience, User Interface Design auskennt, der einen Hintergrund hat in Research und Vertestung. Man muss sich erstmal bewusst werden, dass ich das brauche. Dann kann ich jemanden einstellen und derjenige, der dann entscheidungsfähig ist, der das granulare aufmachen kann, der einen Einblick in die Konzernstruktur, in die Strategie bekommen kann, sagen, pass auf, für die und die strategischen Themen bräuchtet ihr die und die Profession. Und dann geht schon die Schere auf, Generalist versus T-Shape versus, soll ich einen Unicorn einstellen oder soll ich wirklich irgendwie Spezialisten für gewisse Themen einstellen? Und ich glaube, wenn man halt von Null anfängt, ist man gut beraten, den Generalistenansatz erstmal zu fahren. Und da beißt sich die Katze auch schon in den Schwanz, weil die Leute sind halt dementsprechend schwerer zu finden. Ich glaube, du kennst es auch. Das Thema UX, UI ist ja jetzt die letzten Jahre, wenn man einfach mal auf LinkedIn schaut, immer visibler geworden. Und da kann man so ein bisschen mit Argwohn drauf schauen. Ich sag's immer ein bisschen spitz, finde ich. Wenn man halt irgendwie so einen 2 Wochen Udacity-Kurs gemacht hat oder so, bin ich jetzt UX-Designer oder ich springe auf die Profession. Man muss halt einfach schauen, dass man sich da wirklich Leute rausholt, vor allen Dingen, wenn man klein unterwegs ist, die wirklich was können. Und von dort aus kann ich dann skalieren. Also man muss wirklich auf Skill achten und da braucht man halt Leute, die richtig einstellen. Es gibt ja den Spruch, A-People hire A-People, B-People hire C-People. Und wenn ich halt jemanden habe, der im Hiring-Prozess Entscheidungsträger ist, der aber eigentlich gar nicht weiß, was er braucht und wen er da einstellt und nur sagt, ja, der war sympathisch im Bewerbungsgespräch, habe ich am Ende vom Tag vielleicht das Fundament für ein gutes Designteam schon nicht so fest oder nur auf Sumpf gebaut wie auf Beton. Also da muss man von Anfang an relativ, glaube ich, gut aufpassen.
Ich stelle mir es halt auch sehr herausfordernd vor, weil ja eigentlich dann am Ende des Tages steht und fällt ja eigentlich mit Patient Null, nenne ich es jetzt mal, den man halt einstellt, ne? Wo man halt sagt, okay.
Das ist richtig. Und ja. Also das ist nun mal so, irgendwo muss man immer anfangen. Aber ich glaube, das kann man später raus relativ schnell sehen. Also wenn man es jetzt mal, sagen wir mal, Unternehmen XY hat keine Ahnung von Design, wir haben uns seit Ewigkeiten immer nur an die Agenturen gebunden und jetzt haben wir die Entscheidung getroffen, also da muss ja schon ein erstes Grundverständnis da sein, dass jemand im Unternehmen versteht, wichtiges Thema, wir sollten hier investieren. Das sind dann meistens Leute, die haben vielleicht auch schon ein ganz gutes Netzwerk, da gibt es dann persönliche Empfehlung. Man kann sich Unterstützung von Recruitern externen suchen oder Headhuntern, die dann eine gewisse Vorselektion treffen, die halt genau in dem Feld unterwegs sind. Und ja, aber klar, wenn du einen neuen Bereich aufmachst, aber das hat mit einer Geschäftsführung genauso zu tun wie in jedem Bereich. Wenn jemand verantwortlich ist, irgendein Thema, den Samen zu setzen für ein gewisses Thema, jetzt brauchst du eine Person, die diesen Samen oder diese kleine Pflanze halt pflegt.
Ja. Ja, nee, das stimmt. Weil du es gerade eben angesprochen hattest, der Punkt Referenzen. Pflegst du das viel? Machst du das viel? Oder ist es oftmals gar nicht so fruchtbar, wie man meint? Weil wir natürlich, also wir zum Beispiel für unseren Teil, machen das super viel. Diese ganze Referenzthematik, weil ich es unfassbar wichtig halte.
Referenzen, meinst du jetzt Arbeitsproben im Bewerbungsprozess? Nee,
wirklich, sag ich mal, dass man sagt, hey, hast, keine Ahnung, man hat irgendwie ein Projekt bei einem Freiberufler beispielsweise jetzt ein Projekt, auf dem er schon mal war, und dass man da einfach irgendwie mit der Projektleitung mal spricht oder mit bestimmten Kollegen von vergangenen Projekten, Positionen oder so.
Also wir sprechen drüber, ich bekomme ein Profil von einem Kandidaten und ich will in die Historie von ihm reinschauen, dass ich quasi beim Vorarbeitgeber oder beim Vorprojektleiter durchhorche und frage, nee, das mache ich nicht.
Wahrscheinlich auf Aufwand nutzen oder einfach?
Als allererstes, so, wenn ich ein Profil von einem Kandidaten bekomme oder sich jemand bei mir bewirbt, möchte ich den Ersteindruck als allererstes mal haben. Und da kommen wir schon, glaube ich, zu dem Punkt, wo wir eigentlich hinwollen, wie baut man ein Designteam und wer? Und weil wir gerade bei Patient Null waren, das ist halt erstmal eine Person, aber je größer das Team wird und umso mehr man es skaliert, ist mein Ansatz, meine Ideologie, und das mag jeder anders handeln, bei mir baut das Team das Team. Also ich mache letztendlich, wenn ich ein Profil bekomme, erstmal als der Verantwortliche in dem Bereich, mache ich erstmal so ein Skillset. Ich meine, wie passiert es denn, wenn wir ehrlich sind, man bekommt ein CV, vielleicht bekommt man irgendwie noch eine Mappe dazu. Also meiner Meinung nach auch ein guter Designer sollte irgendwie Referenzen oder eine Mappe oder ein Portfolio irgendwie mitschicken. Das muss für einen UX-Designer natürlich nichts Buntes sein. Da können irgendwie Case-Studies drin sein, etc. Aber man bekommt irgendwie was an die Hand. Neben dem CV, an dem ich schon mal sehen kann, so ein bisschen, ich kriege ein Feeling für den Kandidaten. Und wenn ich das interessant finde, der CV für sich spricht, der Werdegang für sich spricht, mache ich als erstes meistens so ein 30-Minuten-Telefonat und tank mal einfach so das Skillset ab, kriegt man einen ersten Eindruck, wie ist derjenige. Und wenn ich da ein gutes Gefühl habe am Ende vom Tag, sage ich, Skills passen, das, was er erzählt hat, macht alles, hat alles Hand und Fuß, macht Sinn. Mindset gut, etc., dann ist es für mich an der Zeit, dass das Team ihn kennenlernt. Und mit Team meine ich jetzt nicht unbedingt alle 20 Leute, aber meistens teile ich das Profil vom Kandidaten, sage, hier, mit dem habe ich gesprochen, für mich hat sich das gut angehört. Wer hat irgendwie Bock und Zeit, mal eine Stunde mit ihm zu sprechen? Und dann geht es normalerweise darum, dass das Team auch Fragen stellen kann, weil vergesse ich manchmal welche, ich bin auch nur ein Mensch. Klar habe ich irgendwie meinen Interviewleitfaden oder meinen Gesprächsleitfaden, aber das Team hat oft Fragen und eigentlich will ich halt einen Dialog haben. Ich will im Gespräch sein mit jemandem. Ich will nicht dieses, ich stelle Fragen, du gibst Antworten, sondern erzähl mir was über dich, wie arbeitest du, was sind deine Methodiken, wie gehst du an Problemstellungen ran, etc. Und da ergibt sich meist schon relativ schnell ein ganz scharfes Bild und dann hole ich das Team rein und die unterhalten sich mit dem Kandidaten, weil ich es wichtig finde, dass beide Parteien sich kennenlernen, weil letztendlich am Ende vom Tag verbringe ich mit dem Kandidaten höchstwahrscheinlich nicht 8, 9, 10 Stunden am Tag, sondern das Team oder gewisse Kollegen. Und dann ist es auch nur recht, dass der Kandidat eine Chance hat, das Team kennenzulernen. Wer sind die Leute, mit denen ich mich in Zukunft umgebe? Und dann trifft man am Ende vom Tag eine Teamentscheidung und sagt, Skill ist gut, Personality ist gut, Mindset ist gut. Wenn wir noch ein Assessment machen, ihm eine Testaufgabe geben, die hat er dementsprechend gelöst, ja oder nein, was hat uns gefallen, was nicht, wo können wir ihn nochmal nachtriggern, brauchen wir das, ja, nein. Und am Ende vom Tag trifft das Team die Entscheidung. Der ist halt wichtig.
Finde ich auch. Also wir machen das tatsächlich bei uns auch so. Ist es zwar nicht im Design-Kontext, aber Auch wenn wir jetzt bei uns neue Leute mit reinholen. Ich glaube auch, dass es andersrum, was man halt super oft auslässt. Ich meine, momentan ist sowieso so ein Thema, wer kriegt die Designer ab? So ist das Gefühl teilweise. Also man muss halt eigentlich echt schon fast drum kämpfen. So. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, da wirklich das mal auch aus der anderen Perspektive zu sehen und zu sagen, okay, ich muss vielleicht auch mal einen Einblick in meine Arbeitsweise geben, in mein Team geben, wie das aussieht, wie es vielleicht in Zukunft aussehen soll, weil das tatsächlich auch bei uns mit die häufigsten Fragen sind, die uns dann auch Kandidaten, mit denen wir sprechen, halt sagen, aber wie ist es bei denen eigentlich? Und das ist ja der perfekte Plattform dann eigentlich dafür.
Genau. Mein Gedanke dazu ist auch so ein bisschen, dass sich dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Bild so ein bisschen dreht im Kopf. Ich meine, dir brauche ich nicht erzählen, der Markt ist relativ leer und gute Leute zu finden, die fallen nicht vom Himmel. Gute Leute zu finden ist nicht ganz einfach und fairerweise, wenn man gute Leute draußen am Markt hat, die haben oft die Chance, sich auf gut Deutsch auszusuchen, wo sie hingehen können, weil die meisten sind irgendwie, wie kommt man denn zu einem Profil? Also der Markt ist jetzt nicht so, dass ein Haufen Initiativbewerbungen reinkommen, die sagen, ich brauche einen Job, sondern die meisten guten Leute sind in der Anstellung oder sind Freelancer und sind auf Projekten. Die werden dann gezielt von Recruitern angesprochen oder von uns, wie auch immer. Und wenn man dann halt ein Profil bekommt, muss der Spieß mittlerweile auch so ein bisschen umgedreht werden. Und da kommt das Thema Employer Branding halt mit rein. Man muss sich halt als Unternehmen und als Team auch verkaufen und dem Kandidaten schmackhaft machen. Wenn ich der Überzeugung bin nach einem Gespräch, das ist ein guter Teamfit oder die Person, boah krass, die hätte ich gerne in meinem Team, muss ich dafür sorgen, dass die auch Bock hat, auf gut Deutsch bei mir mitzuarbeiten, dass die sagt, ja, cool, Unternehmen cool, Themen, die machen, sind cool, Leute sind cool, da will ich mitmachen. Und wir sind ja leider nicht so in der Luxusposition, dass wir sagen können, ich kriege x Profile und da picke ich mir jetzt eine Rosine raus. Das hat sich halt leider gedreht. Ich meine, das ist bei Entwicklern genauso, ist bei Designern im Moment so.
Ja, ist Wahnsinn. Ich glaube, jeder, der irgendwie sich damit beschäftigt, sich dann ein Team aufzubauen oder irgendwie damit schon Kontakt hatte, wird es wissen. Und jeder, der es plant, wird es wahrscheinlich auch selber bald am eigenen Leib schnell merken, dass es echt schwierig ist. Wir hatten vorhin mal kurz, weil wir über das Thema Einstellungsprozess halt gesprochen hatten, will ich auch gar nicht zu tief darauf einsteigen, aber jetzt auch mal wieder bezogen aufs Team an sich, aufs Setup. Du meintest, du triffst so ein bisschen in Anführungsstrichen eine Vorauswahl, guckst dir halt an, machst ein erstes 30-Minuten-Telefonat, weil vielleicht auch einfach so ein bisschen so der erste Skill-Check und Fit halt auch einfach irgendwie abgeklärt wird. Es ist ja auch immer so eine Diskussion zu sagen, okay, was wiegt jetzt schwerer? Wirklich die Fähigkeiten, die sich jemand bisher angeeignet hat, oder der Fit vom Team? Ist es so die typische Antwort, hängt davon ab, oder gibt es da so eine Tendenz, wo ihr sagt, so eigentlich?
Nee, also das nimmt sich beides, oder beides hat seinen Stellenwert, aber Reality-Check, ich bin mir bewusst, was ich brauche. So, ich sag mal, ich habe eine neue Stelle, ich brauche einen neuen, wir nehmen mal was etwas Exotischeres, statt nur UX, UI, ich brauche einen Researcher. Ich brauche einen UX-Researcher, ich habe hier einen Need, ich mache eine Stellenausschreibung oder ich schicke einen Recruiter los und sage, such mir am Markt bitte einen passenden, hier und so ist das Profil. Und dann bekomme ich erstmal eindirektional natürlich ein Profil zurück, das scanne ich. Und das Erste, wonach ich scanne, ist nicht, gefällt mir das Foto oder sieht der sympathisch aus, sondern passt der CV oder passt das, was ich hier zu lesen bekomme, passt das auf das Profil, was ich ausgeschrieben habe. Und da gucke ich natürlich als allererstes Skillfit. Nichts anderes sollte ich meiner Meinung nach machen. Und wenn das passt und ich das Gefühl habe, dass dieses Profil mein Need füllt oder mein Gap in meinem Team füllt, dann geht es darum, die Person kennenzulernen. Und da kann man relativ schnell rauskitzeln, ob neben dem Skill, was da drin ist, auch der richtige Mensch vor mir sitzt. Auch, es bringt dir nichts, wenn man jemanden im Team hat, der ist zwar skilltechnisch der Allerbeste, aber persönlich ist er halt suboptimal fürs Team, sage ich jetzt mal politisch korrekt. Wir kennen das alle, das Thema. Und da muss man halt extrem einfach aufpassen, weil wo du hin willst, ist Skill, kann man entwickeln. Das ist vollkommen fein, aber auf der anderen Seite muss man halt auch einfach sagen, ich arbeite jetzt in einem DAX-Konzern, da ist halt nicht Jugend forscht und wir probieren mal irgendwie was aus, sondern hier gibt's eine gewisse Signifikanz auf Themen und hier ist leider auch, ich habe schlichtweg keine Zeit, um auszuprobieren oder Ausbildungszentrum zu sein. Wenn ich ausbilde, bilde ich richtig aus, dann sorge ich dafür, dass ich eine Trainee-Stelle habe oder dass ich einen Ausbildungsplatz habe. Bei mir, dann bilde ich jemanden aus. Das ist aber was ganz anderes, wie wenn ich sage, ey, ich habe hier ein akutes Thema, ich brauche hier einen Profi im Job und dann ist das gut. Und wenn ich ein gutes Interview für oder ein Profil sehe und sage, ey, eigentlich habe ich eine Senior-Stelle ausgeschrieben, die Person ist aber nur Junior, die macht aber echt einen guten Eindruck, auch vom Mindset, kann ich mich auch drauf committen und mit dem Kandidaten halt ausmachen, pass auf, die Verantwortung, die ich suche, ist eigentlich die und die. Lass uns gucken, dass wir dich dann schnellstmöglich hinentwickeln. Hast du Bock? So. Und das ganze Thema Ausbildung oder Weiterbildung und sich weiterentwickeln im Skill ist halt echt auch ein wichtiges Thema. Was zu dem Punkt kommt, man kann auch intern aus- oder umschulen. Also ich habe es bei mir im Team auch geschafft, und das hat auch wieder was mit Empathie und Aussagefähigkeit zu tun, wenn man halt jemand ist, der sagen kann, hey, ich habe bei mir im Umfeld gesehen, beispielsweise einen PO, der hat ein extremes Händchen für User Experience. Der legt Wert auf Kundenzentrierung, der hat das Ohr am Markt, der versteht, was ich sage, und wenn wir uns in der Konzeptionsphase befinden, gibt der echt guten Input und der hat zusätzlich sogar Interesse, sich in diese Richtung zu entwickeln. Bin ich in der Vergangenheit halt an mein Management gegangen, habe gesagt, so hier, habe ich einen Need, ich brauche mehr Leute in dem Bereich und ich habe hier drüben jemanden, der hat Bock drauf, sich weiterzubilden, der würde gern seinen Karrierepfad ein bisschen umbiegen und will in die Richtung gehen, können wir das machen? Und das haben wir erfolgreich gemacht. Und es gibt auch die Möglichkeit, im Laden oder in seinem Unternehmen zu schauen, was gibt's da für Leute, Rohdiamanten, haben die Lust auf das Thema und haben die auch ein gewisses Grundtalent? Und da ist halt das Thema, ich glaube, UX dankbarer als UI, weil UX ein eher theoretisches Thema ist, wo man, glaube ich, sich mit dem Umstieg leichter tun kann, als zum Beispiel UI. Weil bei UI muss man ein gewisses Grundtalent mitbringen, was Kreativität angeht, was Form und Farbe angeht. Das kann man vielleicht stellenweise nicht lernen oder ist es schwieriger, glaube ich, dieses Grundtalent irgendwie sich anzueignen im Bereich UI-Design. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass man halt oft sehr spezifische Software noch dazu lernen muss. Ich glaube, also im UX-Bereich, wenn es irgendwie um Wireframing geht etc., das kriegt man relativ schnell sich drauf geschafft. Aber wenn es wirklich darum geht, sage ich jetzt mal irgendwie Sketch, Figma, Adobe Creative Suite, das ist schon ein etwas längerer Werdegang. Und fairerweise muss mich vergleichen immer so ein bisschen mit Instrument spielen. Noten lernen kann man, aber selbst halt irgendwie Musik schreiben ist dann echt nochmal eine andere. Also Musik spielen ist echt was anderes wie nochmal Musik schreiben. Und da, um Musikvirtuose zu sein, brauchst halt ein gewisses Talent. Und deswegen, da glaube ich, ist der Einstieg in das UX-Thema einfach ein bisschen dankbarer. Aber auch da braucht gewisse Grundvoraussetzungen. Empathie, Verständnis für gewisse Themen. Ja.
Ja, es ist ein wahnsinns Quereinsteiger-Thema. Und ist es?
Zu Recht auch. Also
ja, absolut. Also es gibt ja nicht irgendwie, ich meine, jetzt mittlerweile schon, wo du bestimmte Studiengänge etc. hast, aber es gab es halt bis dato oder bis, keine Ahnung, vor ein paar Jahren gab es das halt nicht so, und dann kam es halt darauf an, wer halt die Fähigkeit dafür hat, hat sich von selber auch irgendwo dann rauskristallisiert. Also das Gefühl hatte ich halt. Aber wie du schon vorhin gesagt hast, es kommt, sag ich mal, dieses Thema, wen stelle ich ein, einen guten Fit oder jemanden mit den passenden Skills, um es dann nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, kommt der dann darauf an, okay, brauche ich jetzt jemanden? Ist es wirklich eine konkrete Position für ein Projekt, was ich vielleicht was anstehende ist, oder für ein Produkt, was ich, an dem ich arbeite? Oder ist es wirklich, wo ich sage, okay, ich werde perspektivisch mit Sicherheit noch ein, zwei Rollen brauchen. Da kann ich mir dann den Luxus leisten, zu sagen, okay, ich gucke wirklich, dass jemand gut ins Team passt, weil es vielleicht, wenn man nicht so hart vorselektieren muss, ist vielleicht auch es ein bisschen einfacher, jemanden zu finden, der von der Persönlichkeit hereinpasst, aber nicht dieses krasse Skillset schon mitbringt. Und dann
ist es ein bisschen einfacher. 100%. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das hat man ganz am Anfang kurz, dieses Workload oder Backlog-Thema versus, also den, was brauche ich jetzt? Und ich habe leider in der Vergangenheit einfach, also nicht nur jetzt, sondern auch in der Vergangenheit bei anderen Arbeitgebern, nicht den Luxus, sage ich mal, auf Halde heiern zu können. Sagen, hey, eigentlich sind wir 100% ausgelastet, aber irgendwo hinten am Horizont kommen vielleicht Themen. Ich heier mir schon mal zwei Leute, weil die müssen auch bezahlt werden. Und das zu verargumentieren, ist nicht ganz einfach.
Ja. Vor allem in so einem abstrakten Thema wie User Experience, wo ja viele oftmals noch das Thema da ist, okay, was ist eigentlich der Return?
Genau.
Zu Unrecht, das, muss man sagen.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema Business Value of Design. Und hat ein Unternehmen eine Designstrategie? Bin ich eine Design? Ich meine, Design-Driven Company ist schon echt ein hochstechender Begriff. Da gibt's halt ein paar, besonders irgendwie hier unsere GAFAs und so weiter. Und aber auch in Deutschland gibt's mittlerweile Unternehmen, die sich das schon auf die Fahne schreiben können. Aber das ist dieses ganze Thema Designstrategie. Haben die Leute verstanden, was das heißt? Und mit Design meine ich halt nicht nur Klicki Bundi, sondern wie anfangs gesagt, Design und Technologie als Business Enabler zu nutzen, wahrzunehmen und zu sehen, ja, wir haben einen Business Value of Design. Wenn wir da rein investieren, bekommen wir was zurück.
Und das, ist ja auch so ein Punkt, was wir in der vorhergehenden Folge tatsächlich auch so ein bisschen angerissen haben, wo es darum ging, um das Thema Designstrategie ging, beziehungsweise dann auch darum ging, eigentlich ist es ab einem bestimmten Punkt dann eigentlich eine Qualifikation auch, auf die man achten muss, zu sagen, okay, hole ich mir dann nicht auch irgendwie Leute mit rein, die dieses, nicht nur die Skills mitbringen, sondern auch das Verständnis dafür mitbringen, zu sagen, okay, Design ist nicht irgendwo eine Abteilung, oder vor allem User Experience ist nicht irgendwo eine Abteilung im Unternehmen, sondern das ist eigentlich ein unternehmensübergreifender Teil der Unternehmenskultur eigentlich sein. Zu sagen, ich habe immer mit dem einen Auge im
Ich weiß 100%, was du meinst. Also ich glaube, der Punkt Unternehmenskultur und Unternehmensstrategie passt da ganz gut. Ich glaube, es tun sich halt viele Unternehmen in Deutschland im Moment noch ein bisschen schwer, das zu verstehen. Ich glaube, wenn man es ihnen erklärt, sagen alle, ja, gehen wir 100% mit. Und ich glaube, der Begriff Design macht es halt einfach ein bisschen schwer, weil wenn jemand das Wort Design hört, hat man automatisch, manche Leute haben Vitra-Stühle vor Augen, irgendwie Interior-Design oder physische Objekte. Andere Leute haben digitales Produktdesign im Kopf, aber viele verbinden das mit Form und Farbe, nicht mit einem Mindset oder mit einer Strategie. Und ich glaube, da tut es einfach, das Wort Design tut einem keinen Gefallen, sondern man muss irgendwie einen Weg finden, die Signifikanz zu kommunizieren, ohne vielleicht das Wort Design zu benutzen. Weil mancher ist halt einfach missinterpretiert, sage ich mal. Aber ich glaube, die Kernaussage ist genau die richtige. Man muss halt schauen, dass man dieses Thema zentral pflanzt.
Ja, und das ist, ja, weil ich muss es selber zugeben, als ich mit dem in die Branche reingekommen bin, das war so meine erste Assoziation, als ich bei Konzepthaus angefangen hatte, war Konzepthaus Design damals noch nicht Konzepthaus Digital. Design, ich mag zeichnen, weißt du, so das einfach dieser ästhetische Fokus. Aber das hat ja mit dem Thema Nutzerzentrierung ich will nicht sagen nichts am Hut, dann würde ich mich wahrscheinlich wieder in unsicheres Fahrwasser begeben, aber du verstehst, was ich meine. Es ist nicht Farbe und Sachen ausmalen oder so. Es ist nicht sowas, sondern es ist ein nutzerzentriertes Arbeiten eigentlich und Produkte schaffen, die nutzerzentriert sind.
Genau. Ich glaube, was dem Ganzen ein bisschen hilft, ist so das Thema Design Sprint, was ja auch am Ende vom Tag nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass man am Ende irgendwie Klickibundi was rausbekommt, genau, ein Bild hat, sondern es ist eine Methodik, ein Problem zu lösen. Da steckt halt auch das Wort Design mit drin. Klar, ein gewisser Anteil davon ist Design. Aber es ist halt einfach eine gewisse Denke. Und mit Design-Sprints oder anderen Gedanken-Frameworks halt irgendwie Themen voranzutreiben, das findet mittlerweile halt auch seinen Weg ins Senior-Management. Aber sagen wir es mal so, ich glaube, viele größere Unternehmen haben da halt einfach noch Room for Improvement, sage ich mal so. Ich glaube, man ist da auf einem guten Weg, kann ich bei uns auch sagen. Die Signifikanz bei uns oder das Verständnis, was gutes Design ist, was man damit erreichen kann und wie man sich am Markt damit auch etablieren kann oder sich darstellen kann, ist verstanden. Deswegen skaliert das Thema auch. Es ist natürlich so ein bisschen boiling the ocean. Der Konzerne sind groß. Das Verständnis von hier unten auf Arbeitsebene bis an einen gewissen Punkt im oberen Management durchzutreiben, ist langwierig und zu Recht gibt es einen langen Weg, aber es ist es wert. Und ich kann echt sagen, wir sind da auf einem guten Weg und es macht Spaß, diese Themen voranzutreiben.
Das glaube ich, geht fast, also ich habe jetzt, mir fällt kein Unternehmen ein in Deutschland, was eine bestimmte Größe hat, wo du sagen kannst, okay, die haben es halt geschafft. Also ist er per se, erstens mal ist da die Frage, okay, es entwickelt sich ja sowieso stetig weiter, aber es gibt ja kein Unternehmen, auch wo du sagen kannst, okay, ja, das ist jetzt State of the Art, super modern, Designstrategie oder UX-Strategie in C-Level verankert.
Ich glaube, der Anspruch sollte auch nicht sein, irgendwie eine Deadline zu setzen oder irgendein Ziel zu setzen, wo man hin will, sondern der Weg ist das Ziel. Und man will ja eigentlich auch nicht ankommen, weil eine Transformation, das ist genau derselbe Gedanke, wenn du digitale Transformation in aller Munde, Squad, Stripes, Spotify-Modell, sich irgendwie zu sagen, heute haben wir den 23. Februar, irgendwie in 4 Wochen sind wir irgendwie transformiert oder in einem Jahr oder wann auch immer. Das funktioniert nicht, sondern es ist ein lebendes Gebilde und genauso ist es mit Design. Das wird sich immer irgendwie bewegen und einfügen und es ist flexibel und zum Glück nicht starr. Aber man muss es halt vorantreiben und irgendwie einen Ticken forcieren.
Ja, und vor allem, es muss am Ende des Tages trotzdem auch die Pace des Unternehmens haben, ne? Weil du natürlich, du kannst es jetzt nicht irgendwie durchprügeln. Erstens mal wird es wahrscheinlich einfach nicht möglich sein und zum anderen tut es dem Unternehmen ja auch nicht gut, wo man wieder bei dem Thema wäre, okay, man kann die allerschönsten Konzepte machen, um es wirklich jetzt auf Hands-on-Ebene zu halten, man kann die allerschönsten Konzepte machen, wenn es am Ende des Tages mit den Ressourcen und dem Setup, was gegeben ist, nicht umsetzbar ist, ist es nichts wert. Nichts wert wahrscheinlich nicht, aber es wird dich in der Situation auch nicht vorwärts bringen, weil es muss natürlich diese Verzahnung sein zwischen was ist machbar plus was ist halt sinnvoll oder wo will man hin?
Da sind wir beim Thema Kommunikation so ein bisschen. Als allererstes mal, man sollte ja nicht anfangen, was zu bauen, bevor man nicht weiß ungefähr, was man machen will. Also in Thema Nutzerzentrierung oder Kundenzentrierung, als allererstes sollte ich mal schauen, irgendwie Beispiel, wir haben Feedback von Kunden erhalten, die möchten irgendwie das und das haben. Wir erarbeiten ein Konzept, dann rechnet man sich vielleicht auch noch einen Business Case und sagt, guck mal, Kunden wollen das haben, wir haben es verprobt, wir haben ein Konzept gemacht, wir haben daraufhin iteriert und wir haben das Feedback vom Kunden bekommen, wenn sie das und das bekommen, sind sie auch bereit, x Euro mehr in die Hand zu nehmen, das monetarisiert, das skaliert, liebes Management, jetzt wollen wir es umsetzen, dafür benötigen wir die und die Ressourcen. Dann fliegt es. Man sollte halt nicht sich so einen Moloch irgendwie auf den Teller legen und dann sagen, jetzt kriegen wir das nicht abgefrühstückt. Das ist ja auch dieser MVP-Ansatz. Also klein anfangen, iterieren mit dem Kunden und dann skalierst du deine Projekte und deine Produkte.
Ja. Aber jetzt, wir driften gerade total in diese, in sehr strategische Themen ab. So ein bisschen beim Thema Design Team und Hiring bleiben. Weil ich hatte nämlich noch eine Frage tatsächlich mir auch notiert, wo mich deine persönliche Meinung sehr interessiert. Und die ist bei uns momentan halt sehr viel auch auf dem Tisch ist, weil und zwar das ist das Thema, wann holt man sich einen Freiberufler? Holt man sich einen Freiberufler mit ins Team? Wann? Wieso? Wieso nicht? Weil das ich kenne sehr viele Unternehmen, auch mit denen wir arbeiten, die das machen. Kenne aber auch sehr viele, die mittlerweile sagen, nee, wollen wir eigentlich nicht mehr machen.
Wo fange ich an? Also generell gibt's, wenn man ein Produkt hat und sagt, oder wenn man sagt, hey, wir haben hier einen gewissen Bedarf für irgendwas, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich bin im Moment der Verfechter dafür, unseren internen Anteil an Designkollegen zu skalieren und etwas weiter wegzugehen vom Zukauf externer Dienstleister. Ich glaube, 100% intern ist A, nicht machbar, weil man eine gewisse Flexibilität braucht auf manchen Themen. Kurzfristig, Budget, was auch immer. Also ich brauche eine gewisse Flexibilität, die ich nur habe, wenn ich die Chance habe, auf externe Ressourcen zurückzugreifen. Auf der anderen Seite hält man sich die Option offen, halt auch einfach so eine gewisse gesunde Durchdringung, frisches Blut irgendwie mit im Team zu haben. Aber im Moment, also mein mittelfristiges Team ist es 2/3 intern, 1/3 extern. Das ist so ein bisschen so meine Idealvorstellung vom Design-Team im Moment, weil ich dann so eine Core-Mannschaft habe, auf die kann ich immer zählen. Die ist auch fest budgetiert. Die sind auf den Produkten und auf den Projekten irgendwie verankert. Und bei Bedarf, wenn ich halt adjustieren muss, kann ich mir halt was reinholen. Und gegebenenfalls dann, wenn es irgendwo einen Abschluss gab oder was eingestellt wurde, ein Produkt, was auch immer, kann ich halt sagen, okay, hier ist, die Flexibilität habe ich halt mit einem Festangestellten nicht. Da kann ich jetzt im Zweifel nicht sagen, so cool, ey, wir haben irgendwie Produkt XY, wurde strategisch eingestellt oder was auch immer, also jetzt die Leute gehen lassen. Das geht halt nicht so einfach. Und bei einem Freelancer kann ich halt, oder wenn ich eine gewisse Anzahl an Freiberuflern habe, kann ich da halt adjustieren. Aber das ist meine persönliche Meinung. Generell sollte man halt sicherstellen, im Unternehmensinteresse, dass man Wissen im Unternehmen hält und sich nicht zu sehr in eine Abhängigkeit begibt zu einem Dienstleister.
Das bekommen wir auch oft, oder was ich halt auch oft sehe, ist, dass dann einfach viele Freelancer auch sehr regelmäßig halt, wo Kunden dann auch gucken, dass sie sogar ihre Freelancer zu einem gewissen Grad an sich binden. Also eigentlich.
Genau. Oder internalisieren sogar.
Oder internalisieren natürlich, wenn der Freelancer irgendwo dann auch mitspielt, ne? Aber ja, die dann sagen, okay, eigentlich will ich gar nicht Zugriff auf die komplette Designwelt haben, sondern ich möchte mir eigentlich so einen erweiterten Pool halten an Freelancern, die mich auch schon kennen, die das Unternehmen kennen, die ich mir dann bei Bedarf mit reinholen kann, damit ich trotzdem nicht diesen radikalen Wissensverlust habe, gleichzeitig aber nicht gucken muss, okay, wie in Anführungsstrichen werde ich ihn jetzt los? Also das ist so.
Das meinte ich auch gar nicht. Der Grundgedanke sollte ja sein, dass man deswegen Produkt versus Projekt. Ein Projekt hat immer eine gewisse Laufzeit und ein Produkt eigentlich ist erstmal hat keine Deadline. Und je länger du aber auch einen Freelancer bei dir hast, da kommen so Sachen, die haben viele am Anfang gar nicht so auf der Uhr. Angenommen, ich hole jetzt einen Freelancer rein und der ist über Monate oder sogar Jahre bei mir angestellt, dann darf ich irgendwann das Thema Arbeitnehmerüberlassung. Scheinselbstständig etc. Das sind halt solche Themen, die haben viele am Anfang erstmal gar nicht auf der Uhr. Wenn ich mir mal schnell irgendwie ein Designteam zusammenstecke mit viel Freelancern und das funktioniert dann auf einmal ganz gut und dann sage ich, cool, bleib doch bitte bei uns und der Freelancer sagt, ja, aber nur in dem Setup, weil internalisieren habe ich keinen Bock, ich will selbst und dann binde ich mich da dran und dann irgendwann am Ende vom Tag kommen, 30 Monate, derjenige und dann kommt das Anü-Thema, also Arbeitnehmerüberlassung und dann muss ich die Leute einfach mal hart gehen lassen und was mache ich denn dann? Dann stehe ich dumm da. Dann muss ich für Budget pitchen, dass ich irgendwie eine gewisse Pufferphase, Knowledge Transfer Phase überbrücken kann, weil ich sehe, okay, hier habe ich einen Kollegen, 2,5 Jahre war der auf dem Projekt, der geht jetzt demnächst, Mist. Wie kriege ich die 2,5 Jahre in den Nachfolger reingepflanzt? Ja, den müsste ich jetzt irgendwie eigentlich 3 Monate vorher schon irgendwie anstellen. Das heißt, ich habe 3 Monate mindestens doppelte Kosten, all sowas. Da läufst du halt dann im Zweifel nicht rein, wenn du einen gewissen Anteil in deinem Team an intern hast, die einfach fest verbucht sind auf ihren Themen und die laufen halt.
Vor allem, wenn man das jetzt mal auf ein sehr viel kleineres Setup bezieht, nicht auf Konzernebene, sondern sagt, okay, man baut ein neues Produkt und es ist sehr, sehr verlockend zu sagen, okay, ich hole mir jetzt irgendwie, ich kenne in der Welt ein paar Leute, die sind sehr schnell verfügbar, du musst dich nicht irgendwie damit rumschlagen, dich zu committen, wen hole ich mit rein, wer passt nicht, bis man guckt, hat man irgendwie, weiß ich nicht, ein Team von 6 Designern da sitzen, die aber dann irgendwann nach 1,5, 2 Jahren halt dann, wie du schon gesagt hast, die müssen dann gehen. Und so wirklich auch zu Beginn eines Produkts, da 1,5 Jahre Wissenstransfer in 3 Monate reinzupacken, also es ist meiner Meinung nach unschaffbar. Also du wirst niemals dieses Wissen, was sich jemand dann diese 1,5 Jahre angeeignet hat, in der Form übergeben.
Die sind weg. Ja. Du kriegst ein gewisses Fundament kriegst du mit, aber diese Erfahrung, die derjenige erlangt hat, also Fachwissen über eine Applikation, ja, Erfahrung kriegst du schwierig transferiert. Und ich glaube, was halt viele größere Unternehmen oder generell Unternehmen mit einem gewissen HR-Prozess, große Konzerne oder Unternehmen, die einen gewissen HR-Prozess haben, warum es für viele verlockend ist, mit Freelancern zu arbeiten, ist, weil man halt keine internen Stellen aufmachen muss. Das ist halt ein gewisser Prozess, den ich im Konzern durchlaufen muss. Je nachdem, wie das Unternehmen gerade am Markt ist, weiß ich nicht, muss ich vielleicht durch einen Betriebsrat oder ich kriege gesagt, können wir das nicht intern machen? Warum? Da muss ich verargumentieren, nein, intern können wir das jetzt nicht irgendwie schnell mal umschulen, sondern ich brauche wirklich jemanden neuen, ich brauche eine offene Stelle. Und dann hat man halt das Thema, bilanziell kann ich einen Freelancer auf irgendwie Time and Material buchen, der fließt nicht in die Bilanz mit ein, versus ein Mitarbeiter, der muss bilanziell berücksichtigt werden. All diese Themen, deswegen ist es verständlich, dass viele Unternehmen halt sagen, ja, wir gehen vielleicht doch mit Freelancern. Mit dem Für und Wider, was man damit halt einfach hat.
Ja. Also das ist, weil das echt ein wahnsinnig zweigespaltenes Thema ist. Ich denke, das ist ein smart ist, wie du auch schon gesagt hast, zu sagen, was glaube ich auch viele so machen, ist zu sagen, okay, man hat jemanden oder mehrere Leute, die man regelmäßig auch bucht, die auch irgendwie, was ich bei manchen Freelancern auch weiß, die sich irgendwie immer ein bisschen was frei halten, falls sie von ihren Kernkunden gebucht werden, was dann so schon so ein bisschen symbiotisch eigentlich ist, aber nicht so, aber halt sehr, sehr, sehr zwanglos.
Aber das würde ja bedeuten, das würde ja bedeuten, als wenn ich jetzt mal von der Jahresplanung ausgehe, ich würde ungern einen Freelancer, oder ich sage es ganz offen, ich hole mir keinen Freelancer für 2 Monate rein. Das macht für mich keinen Sinn. Sondern ich im besten Fall mindestens mal ein halbes Jahr, je nachdem, wie man halt planen kann. Und deswegen dieses, ich hoffe, der Freelancer XY hat irgendwie von seinen 3, 4 Kernkunden, die er hat, hat er vielleicht für mich ein Vierteljahr geblockt. Dann begebe ich mich ja extrem schon in die Abhängigkeit und sage, oh, hat er Bock? Vielleicht hat er Zeit für mich. Juhu! Das ist halt einfach sowas, davon würde ich mich oder will ich mich lösen. Und wenn ich halt irgendwie Leute habe, die ich kenne, ein gutes Netzwerk oder Freelancer, mit denen ich schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, setzt ja auch voraus, dass ich das schon mal gemacht habe, dass ich sie kenne, dass ich ihr Skill kenne, dass ich ohne großartige Bedenken sagen kann, hier, Max Mustermann, ich habe wieder was für dich. Läuft mindestens ein Jahr, weil auch ein Freelancer, vor allem in Zeiten wie dieses Jahr oder das letzte Jahr, auch Freischaffende sind mittlerweile relativ erfreut, wenn sie eine gewisse Jahresplanung machen können, wenn sie nicht alle 3 Wochen irgendwie Akquise betreiben müssen, Klinken putzen und hoffen, ich habe für die nächsten paar Wochen irgendwie ein Projekt, auf was ich arbeiten kann, sondern ich kann auch sagen, okay, cool, ich bin bei einem großen Kunden und bin da ein Jahr lang geheiert oder eingekauft.
Ja, ja. Ja, das ist, scheiden sich die Geister so ein bisschen. Aber finde ich ein smarter Ansatz an der Stelle. Finde ich auch ein guter Punkt, Ja, oder ein gutes Schlusswort eigentlich. Wir sind nämlich schon, glaube ich, auch heillos über der Zeit.
Oh Gott.
Ich habe versprochen, dass ich mich kurz halte, aber mit den Folgen. Aber nee, es hat mir super Spaß gemacht.
Sehr.
Und es war wirklich sehr, sehr interessant. Ich hätte sehr Lust, da nochmal eine zweite Folge zu machen irgendwie oder eine irgendwas anderes, aber das werden an alle Zuhörer, das werdet ihr dann sehen, wenn ich das auf LinkedIn wieder verteile quasi und poste.
Oder alle kommentieren, oh, bitte nicht den wieder einladen.
Ja, genau. Ja, sehr, sehr gern.
Der Kundenkreis sehr, sehr gern, entscheidet oder die Zuhörer.
Genau. Ich hab mir sagen lassen, dass man auf seine Zielgruppe hören soll.
Also, genau, habe ich auch deswegen, gehört. Ja, könnte man
nee, sehr cool. Du, echt, hat mich riesig gefreut, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und vielen Dank auch fürs Zuhören, alle, die zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.